SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 2. Es liest Manfred Zapatka.
Es war 2 Uhr, als ich zurückkam, und sie warteten bereits auf mich in einem dunklen Sedan ohne Polizeikennzeichen, ohne Rotlicht, nur mit der Doppelantenne. Und die haben ja nicht nur Polizeiwagen. Ich war schon halb die Treppe hinauf, ehe sie herauskamen und mich anblafften. Das übliche Pärchen, wie üblich gekleidet, mit der üblichen steinernen Trägheit in den Bewegungen, ganz als ob die Welt nur auf sie gewartet habe, still und geduckt, um ihre Weisungen entgegenzunehmen. »Sie heißen Marlowe? Wer wollen Sie sprechen?« Er ließ mich ganz flüchtig eine Marke sehen. Nach allem, was ich davon mitbekam, hätte er ebenso gut auch von der Schädlingsbekämpfung sein können. Er war graublond und hatte einen ekligen Blick. Sein Partner war hochgewachsen, sauber, sah gut aus und hatte etwas exakt Widerliches an sich, ein Raufbold mit Bildung. Sie hatten wachsame und wartende Augen, geduldige und vorsichtige Augen, kühle, hochmütige Augen, Bullenaugen. Die kriegen Sie beim Abschlussexamen auf der Polizeischule. Sergeant Green, Mordkommission. Das hier ist Kriminalassistent Dayton. Ich ging weiter hinauf und schloss die Tür auf. Man schüttelt Großstadtbullen nicht die Hand. Für die Art Handgemenge, in das man mit ihnen meist gerät, wäre das zu vertraulich. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Ich machte die Fenster auf und die Brise flüsterte. Green übernahm das Reden. »Ein Mann namens Terry Lennox, Sie kennen ihn, oder?« »Wir haben gelegentlich mal was zusammen getrunken. Er wohnt in Encino, hat Geld geheiratet. Ich bin aber nie da gewesen, wo er wohnt.« »Gelegentlich«, sagte Green. »Und das wäre wie oft?« »Ein unbestimmter Ausdruck und auch so gemeint. Könnte einmal in der Woche heißen oder auch einmal in 2 Monaten.« »Seiner Frau mal begegnet?« »Einmal, ganz kurz, bevor Sie geheiratet haben.« »Und ihn haben Sie wann und wo zuletzt gesehen?« Ich nahm mir eine Pfeife vom Sofatisch und stopfte sie. Green beugte sich dicht zu mir vor. Der lange Lulatsch saß weiter hinten und hielt einen Kugelschreiber über einen rotschnittigen Notizblock gezückt. »Das wäre jetzt das Stichwort für meine Frage, worum dreht sich's eigentlich? Und dann sagen Sie, die Fragen stellen hier wir.« »Also können Sie auch gleich antworten, oder?« Ich zündete die Pfeife an. Der Tabak war ein bisschen zu feucht. Es kostete mich einige Zeit, ihn ordentlich in Brand zu setzen. Und 3 Streichhölzer. »Ich habe Zeit«, sagte Green. »Aber ich habe schon eine Menge davon mit Warten verbraucht, also kommen Sie auf den Teppich, Mister. Wir wissen, wer Sie sind. Und Sie wissen, dass wir hier nicht draufgekommen sind, bloß um uns die Beine zu vertreten.« »Ich hab bloß nachgedacht«, sagte ich. »Wir sind ziemlich oft bei Victor gewesen. Und nicht ganz so oft in der Green Lantern und im Bull and Bear. Das ist der Laden unten am Ende des Strip, der sich Mühe gibt, wie ein englisches Pub auszusehen. Lassen Sie die Mätzchen. Wo brennt's denn?« Kriminalassistent Dayton meldete sich. Er hatte eine harte, klingende Komm-mir-nicht-komisch-Stimme. »Beantworten Sie die Fragen, Marlowe. Wir führen eine Routineuntersuchung durch. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen.« Vielleicht war ich müde und reizbar. Vielleicht fühlte ich mich ein bisschen schuldig. Ich konnte diesen Kerl hassen lernen, ohne ihn überhaupt zu kennen. Ich hätte ihn bloß in einer Cafeteria am anderen Ende sitzen zu sehen brauchen und gleich Lust verspürt, ihm die Zähne einzutreten. »Geschenkt, Freundchen«, sagte ich. »Den Quatsch können Sie sich fürs Jugendkriminalamt aufheben. Und selbst da wird man sich totlachen darüber.« Green gluckste. In Daytons Gesicht veränderte sich nichts, worauf man mit dem Finger hätte zeigen können. Aber er sah plötzlich 10 Jahre älter aus und 20 Jahre widerlicher. Der Atem, der aus seiner Nase kam, klang wie ein schwaches Pfeifen. »Er hat das juristische Staatsexamen«, sagte Green. »Dayton können Sie nicht zum Narren halten.« Ich stand langsam auf und ging zu den Bücherregalen hinüber. Ich nahm das gebundene Exemplar des kalifornischen Strafgesetzes heraus. Ich hielt es Dayton hin. »Ach, seien Sie doch so freundlich und suchen Sie mir den Abschnitt raus, der besagt, dass ich Ihre Fragen beantworten muss.« Er verhielt sich sehr still. Er stand im Begriff, über mich herzufallen, und wir beide wussten das, aber er wartete noch auf den richtigen Moment. Was bedeutete, dass er Green nicht ganz traute, ob er ihm auch den Rücken decken würde, falls er die Fasson verlor. Er sagte, »Jeder Bürger hat mit der Polizei zusammenzuarbeiten. In jeder Beziehung, sogar durch körperliche Leistung und besonders durch Beantwortung aller Fragen, die ihm die Polizei zu stellen für notwendig befindet, es sei denn, sie wären geeignet, ihn selbst zu belasten.« Die Stimme, mit der er das sagte, war hart, hell und glatt. »Am Ende spielt sich's meist so ab, sicher«, sagte ich, »und zwar infolge eines Prozesses mehr oder minder direkter Einschüchterung. Aber im Gesetz gibt es keinerlei derartige Verpflichtung. Niemand hat der Polizei irgendwann, irgendwo, irgendwas zu erzählen.« »Ach, halten Sie doch den Rand«, sagte Green ungeduldig. »Sie wollen bloß kneifen, das wissen Sie auch. Setzen Sie sich wieder hin.« »Lennox' Frau ist ermordet worden.« In einem Gästehaus auf ihrem Grundstück in Encino. Lennox ist getürmt. Jedenfalls kann man ihn nirgends finden. Wir suchen also nach einem Verdächtigen in einer Mordsache. Jetzt zufrieden? Ich warf das Buch in einen Sessel und ging zurück zur Couch, Green am Tisch gegenüber. »Warum kommen Sie da zu mir?«, fragte ich. »Ich habe das Haus nie auch nur aus der Nähe gesehen. Das sagte ich Ihnen schon.« Green strich sich tätschelnd über die Schenkel auf und nieder, auf und nieder. Er grinste mich gemächlich an. Dayton saß reglos in seinem Sessel. Seine Augen fraßen mich. »Einfach deshalb, weil Ihre Telefonnummer während der letzten 24 Stunden auf einen Block in seinem Zimmer geschrieben worden ist«, sagte Green. »Es handelt sich um einen Terminkalender und das Blatt von gestern war abgerissen. Aber man konnte den Durchdruck noch auf der heutigen Seite sehen. Wir wissen nicht, wann er Sie angerufen hat. Wir wissen nicht, wo er hingegangen ist, noch warum er weg ist, noch seit wann. Und deshalb müssen wir eben mal ein bisschen fragen.« »Wieso denn in dem Gästehaus?«, fragte ich. Dass er antworten würde, erwartete ich eigentlich nicht. Aber er tat es. Er wurde richtig ein bisschen rot. »Scheint so, dass sie ziemlich oft dahin ging. Nachts hatte Besucher. Die Hausgehilfin kann's durch die Bäume sehen, unten, wenn sich Scheinwerfer zeigen. War ein dauerndes Kommen und Gehen von Wagen, manchmal spät, manchmal sehr spät. Was zu viel ist zu viel. Machen Sie sich nichts vor, Lennox ist unser Mann. Er ist um 1 in der Frühe darunter gegangen. Der Butler hat's zufällig gesehen. Er kam allein zurück, vielleicht 20 Minuten später. Danach nichts mehr. Das Licht brannte weiter. Heute Morgen kein Lennox mehr da. Der Butler geht zum Gästehaus runter. Da liegt die Dame nackt wie eine Nixe auf dem Bett. Und so viel kann ich Ihnen sagen. Am Gesicht hat er sie nicht wiedererkannt. Sie hat praktisch keins mehr. Total zusammengehauen mit der Bronzestatuette eines Äffchens.« »Terry Lennox würde sowas nie machen«, sagte ich. »Klar, sie hat ihn betrogen, das alte Lied, hat sie immer schon. Sie sind geschieden worden und haben wieder geheiratet. Ich will ja nicht gerade sagen, dass er besonders glücklich war darüber, aber warum sollte er ausgerechnet jetzt auf einmal deswegen einen Rappel kriegen?« »Darauf weiß man die Antwort nie«, sagte Green geduldig. »Es passiert eben immer wieder, bei Männern und Frauen gleicherweise. Da schluckt so ein Bursche und schluckt und dann schluckt er's ganz plötzlich nicht mehr. Er weiß vermutlich selber nicht, warum. Warum er ausgerechnet in diesem einen Augenblick rot sieht. Aber er tut's. Und dann ist jemand tot. Also kriegen wir Arbeit. Also stellen wir Ihnen eine einzige, einfache Frage. Also hören Sie jetzt auf, uns zu veräppeln. Sonst nehmen wir Sie mit.« »Er wird's Ihnen nicht sagen, Inspektor«, sagte Dayton bissig. »Er hat das Gesetzbuch da gelesen. Und wie viele Leute, die ein Gesetzbuch lesen, denkt er, das Gesetz, das steht da drin.« Sie machen die Notizen, sagte Green, und lassen Ihr Gehirn in Frieden. Wenn Sie schön brav sind, dürfen Sie beim nächsten Polizeifest Winter AD singen.
Sie können mich mal am Abend besuchen, Chef, wenn ich einmal bei allem schuldigen Respekt vor Ihrem Rang so sagen darf.
Lassen Sie uns beide doch mal in den Ring, sagte ich zu Green. Ich werde ihn schon auffangen, wenn er umkippt.
Dayton legte Notizblock und Kugelschreiber sehr sorgfältig beiseite. Er stand mit einem hellen Glimmen in den Augen auf. Er kam herüber und stellte sich vor mich hin.
»Hoch mit Ihnen, Sie Schlauberger! Bloß weil ich auf dem College war, brauche ich mir von einer Laus wie Ihnen noch lange nicht jeden Käse gefallen zu lassen.«
Ich wollte aufstehen. Ich hatte noch nicht mein Gleichgewicht gefunden, als er mich schon traf. Er verpasste mir einen sauberen linken Haken und kreuzte. Glöckchen läuteten, aber nicht zum Mittagessen. Ich setzte mich wieder hin und schüttelte den Kopf.
Dayton stand immer noch da.
Er lächelte jetzt.
»Probieren wir es doch gleich nochmal«, sagte er. »Eben hatten Sie noch nicht ganz Posto gefasst. Das war nicht ganz koscher.«
Ich sah zu Green hinüber. Er betrachtete angelegentlich seinen Daumen, als studiere er einen Nietnagel. Ich rührte mich nicht und sagte kein Wort. Ich wartete nur, dass er aufblickte. Wenn ich wieder aufstand, würde Dayton wieder über mich herfallen. Möglich auch, dass er in jedem Fall wieder über mich herfiel. Aber wenn ich aufstand und er über mich herfiel, würde ich ihn in seine Einzelteile zerlegen, weil seine Schläge bewiesen, dass er genau genommen Boxer war. Er platzierte sie genau richtig. Aber es brauchte eine ganze Menge davon, um mich klein zu kriegen.
Green sagte fast abwesend, »Saubere Arbeit, Billy, mein Junge. Sie haben dem Mann genau das verschafft, was er wollte, einen Riegel vor die Klappe.« Dann sah er auf und sagte milde, »Also noch einmal fürs Protokoll, Marlowe. Wann Sie Terry Lennox zum letzten Mal gesehen haben, wo und wie und was dabei geredet wurde und wo Sie jetzt gerade hergekommen sind. Los! Ja oder nein?«
Dayton stand ganz locker da, schön ausbalanciert. In seinen Augen lag ein weicher, wohliger Schimmer.
»Wie steht's mit dem anderen Burschen?« fragte ich und ignorierte ihn völlig.
»Was für ein anderer Bursche denn? Der mit ins Heu geschlüpft ist im Gästehaus, ohne was an. Sie wollen mir doch nicht etwa erzählen, sie ist da runtergegangen, um Patiencen zu legen.«
»Das kommt später, wenn wir den Ehemann haben.«
»Fein, falls das da nicht zu viel Mühe macht, wenn Sie schon einen Sündenbock haben.«
»Wenn Sie nicht reden, nehmen wir Sie mit, Marlowe.«
»Als unentbehrlichen Zeugen?«
»Als unentbehrlichen. Sie werden sich wundern. Als Verdächtigen. Verdacht der Beihilfe nach der Tat in einem Mordfall. Beihilfe zur Flucht eines Verdächtigen.«
Green stand auf und sah mich traurig an. Dayton hatte sich nicht gerührt. Er gehörte zu den Leuten, die ihr ganzes Pulver immer auf einen Schlag verschießen. Er brauchte Zeit, um sich erst einmal in seinem Erfolg zu sonnen.
»Ich benutze das Telefon«, sagte Green.
»Aber ich weiß schon, welche Antwort ich bekomme. Sie sind schlimm dran, Marlowe. Sie sind ganz schlimm dran.
Gehen Sie mir vor den Füßen weg, verdammt nochmal!«
Dies letzte zu Dayton. Dayton drehte sich um, trat zurück und griff nach seinem Notizblock. Green ging zum Telefon hinüber und nahm langsam den Hörer ab, das unscheinbare Gesicht zerfurcht von der langen, zähen, undankbaren Schinderei. Das ist das Widerliche bei den Bullen. Man ist längst so weit, sie aus Herzensgrund zu hassen, und dann trifft man einen, der einem menschlich kommt. Der Captain sagte, Sie sollten mich herbringen, und zwar zack, zack. Sie legten mir Handschellen an, das Haus durchsuchten sie nicht, was ziemlich nachlässig von ihnen war. Möglicherweise bildeten sie sich ein, ich wäre viel zu gerissen, um etwas dort aufzubewahren, was mir gefährlich werden konnte. Der Wagen wurde nie gefunden von keiner Polizei. Er wurde eines Nachts gestohlen, höchstwahrscheinlich nach El Paso geschafft, dort mit neuen Schlüsseln und gefälschten Papieren ausgestattet und schließlich in Mexico City auf den Markt gebracht. Ein reiner Routinevorgang. Meist kommt das Geld in Form von Heroin zurück. Das gehört einfach zu dem, was die Gangster unter gut nachbarlichen Beziehungen verstehen.
Chef der Mordkommission war in diesem Jahr ein gewisser Captain Gregorius,
Ein Bullentyp, der allmählich seltener wird, aber noch keineswegs ausgestorben ist. Einer von der Sorte, die Verbrechen mit dem Scheinwerfer, dem Gummiknüppel, dem Tritt in die Nieren, dem Knie in die Leistengegend, der Faust auf den Solarplexus, dem Schlagstock auf die Lendenwirbel aufklärt. 6 Monate später wurde er wegen Meineids, begangen vor einem Schwurgericht, angeklagt, ohne Prozess gefeuert und später von einem wilden Hengst auf seiner Ranch in Wyoming zu Tode getrampelt. Im Moment jetzt war ich rohes Fleisch für ihn, sein gefundenes Fressen. Er saß hinter seinem Schreibtisch, hatte den Rock abgelegt und die Ärmel fast bis zu den Schultern aufgerollt. Er war so kahl wie ein Backstein und wurde um die Hüften etwas füllig, wie alle Muskelmänner im mittleren Alter werden. Seine Augen waren fischgrau, seine große Nase bestand aus einem Netzwerk von geplatzten Kapillaren. Er trank gerade Kaffee und nicht geräuschlos. Seine plumpen, starken Hände waren auf dem Rücken dicht behaart. Ergraute Büschel standen ihm aus den Ohren. Er tatzte nach irgendwas auf seinem Tisch herum und schaute dann Green an. Green sagte, »Es liegt nichts weiter gegen ihn vor, als dass er uns nichts erzählen will, Chef. Wir haben ihn wegen der Telefonnummer besucht. Er war mit dem Wagen auf Tour und will nicht sagen, wo. Er kennt Lennox ziemlich gut und will nicht sagen, wann er ihn zum letzten Mal gesehen hat.« »Glaubt, er ist zäh, was?« sagte Gregorius gleichgültig. »Das können wir ändern.« Er sagte das, wie wenn es ihm so oder so egal wäre. Das war es ihm vermutlich auch. Für ihn war keiner zäh. Die Geschichte ist die, dass der Oberstaatsanwalt eine Menge Schlagzeilen in diesem Fall wittert. Kann man ihm nicht verübeln, wenn man sich ansieht, wer der Alte von dem Mädchen ist. Ich finde, wir machen die Sache für ihn und ziehen diesem Burschen aus der Nase, was er weiß.« Er sah mich an, als wäre ich ein Zigarettenstummel oder ein leerer Stuhl. Bloß irgendwas in seiner Blickrichtung, ohne jedes Interesse für ihn. Dayton sagte respektvoll, »Es ist ziemlich offensichtlich, dass sein ganzes Verhalten darauf angelegt war, eine Situation zu schaffen, wo er die Aussage verweigern konnte. Er hat uns auf das Strafgesetz hingewiesen und mich so gehänselt, dass ich ihm eine verpasst habe. Ich bin da leider etwas aus der Rolle gefallen, Captain.« Gregorius beäugte ihn mit einem öden Blick. »Sie müssen ja leicht zu hänseln sein, wenn dieser kleine Drecksack das schafft. Wer hat ihm die Handschellen abgenommen?« Green sagte, das sei er gewesen. »Wieder anlegen«, sagte Gregorius. »Stramm! Er soll was haben, was ihn auf Vordermann bringt.« Green legte mir die Handschellen wieder an oder wollte es vielmehr tun. »Auf dem Rücken!« bellte Gregorius. Green schloss mir die Hände auf dem Rücken zusammen. Ich saß auf einem harten Stuhl. »Strammer«, sagte Gregorius, »dass es kneift.« Green zog sie strammer an. Meine Hände bekamen langsam ein taubes Gefühl. Gregorius sah mich trübe an. »Jetzt können Sie reden, aber ein bisschen zack, zack.« Ich gab ihm keine Antwort. Er lehnte sich zurück und grinste. Seine Hand streckte sich langsam nach seiner Kaffeetasse aus und schloss sich um sie. Er beugte sich ein bisschen vor. Die Tasse sauste, aber ich entging ihr, indem ich mich seitwärts vom Stuhl warf. Ich landete hart auf der Schulter, rollte mich herum und stand langsam auf. Meine Hände waren jetzt ganz taub. Sie fühlten überhaupt nichts. Die Arme oberhalb der Handschellen begannen zu schmerzen. Green half mir wieder auf den Stuhl. Die klebrige Nässe des Kaffees war über die Lehne und teilweise über den Sitz gelaufen, aber das meiste war auf dem Boden. »Er mag keinen Kaffee«, sagte Gregorius. »Er ist schwer auf Draht, bewegt sich flink, gute Reflexe.« Keiner sagte ein Wort. Gregorius musterte mich mit seinen Fischaugen. »Hier drinnen, Mister, bedeutet eine Schnüfflerlizenz nicht mehr als eine Visitenkarte. Also machen Sie jetzt mal Ihre Aussage zuerst mündlich. Aufnehmen werden wir Sie später. Machen Sie es vollständig. Geben Sie uns, sagen wir mal, einen lückenlosen Bericht von Ihren Bewegungen seit gestern Abend 10 Uhr. Und wenn ich lückenlos sage, dann meine ich das auch. Das Büro hier ermittelt in einem Mordfall und der Hauptverdächtige hat sich verdrückt. Sie sind die Verbindung zu ihm.
Ein Kerl erwischt seine Frau, wie sie ihn betrügt, und haut ihr den Kopf zusammen, bis bloß noch rohes Fleisch und Knochen und blutgetränktes Haar übrig sind. Unsere alte Freundin, die Bronzestatuette, nicht originell, aber immer noch wirksam. Wenn Sie nun meinen, jeder hergelaufene Privatdetektiv könnte mir bei so einer Sache großkotzig mit dem Gesetz kommen, Mister, dann haben Sie sich geschnitten, dann steht Ihnen eine verdammt üble Erfahrung bevor. Es gibt in diesem Land keine Polizei, die ihre Arbeit mit dem Gesetzbuch unterm Arm schaffen könnte. Sie haben eine Information und die will ich. Sie hätten Nein sagen können und ich hätte Ihnen nicht unbedingt glauben müssen, aber Sie haben nicht einmal Nein gesagt. Bei mir kommen Sie auf die stumme Tour nicht weit, mein Freund. Keine drei Schritte weit. Also los.
»Würden Sie mir die Handschellen abnehmen lassen, Captain?« fragte ich.
»Ich meine, wenn ich eine Aussage mache.«
»Vielleicht. Fassen Sie sich kurz. Wenn ich Ihnen sagte, ich hätte Lennox innerhalb der letzten 24 Stunden nicht mehr gesehen, hätte nicht mit ihm gesprochen und hätte keine Ahnung, wo er stecken könnte.« Würde Sie das zufriedenstellen, Captain?
Vielleicht, wenn ich's glauben würde. Wenn ich Ihnen nun sagte, ich hätte ihn gesehen, und zwar auch wo und wann, hätte aber keine Ahnung gehabt, dass er irgendwen ermordet hätte oder dass sich überhaupt irgendein Verbrechen ereignet hätte und weiter auch keine Ahnung, wo er sich in diesem Moment aufhalten könnte, das würde Sie doch noch weniger zufriedenstellen, oder?
Bei etwas mehr Einzelheiten würde ich's mir vielleicht mal anhören, zum Beispiel wo und wann das war, wie er ausgesehen hat dabei, was alles geredet wurde, wonach ihm so als nächstes der Sinn stand. Dabei könnte eventuell was herauskommen.
»Bei Ihrer Behandlung«, sagte ich, »käme vermutlich dabei heraus, dass ich im Handumdrehen als Beihelfer dastünde.« Seine Backenmuskeln spannten sich, seine Augen waren schmutziges Eis. »So?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich, »ich brauche Rechtsbeistand. Ich würde durchaus gern mit Ihnen zusammenarbeiten. Wie wäre es, wenn wir jemand aus dem Büro des Oberstaatsanwalts mit hier hätten?«
Er stieß ein kurzes, raues Lachen aus. Es war sehr bald vorbei. Er stand langsam auf und ging um den Schreibtisch herum. Er beugte sich dicht zu mir nieder, die eine große Hand auf dem Holz, und lächelte. Dann schlug er mir, ohne jeden Wechsel im Ausdruck, mit einer Faust, die wie ein Stück Eisen war, seitlich gegen den Hals. Der Schlag kam aus 8 oder 10 Zoll Entfernung, nicht mehr. Er riss mir fast den Kopf ab. Galle sickerte mir in den Mund. Ich schmeckte Blut, damit vermischt. Ich hörte nichts als ein donnerndes Dröhnen in meinem Kopf. Er stand über mich gebeugt, immer noch lächelnd, die linke Hand immer noch auf dem Tisch. Seine Stimme schien aus weiter Entfernung zu kommen. »Früher war ich mal ziemlich hart im Geben, aber ich werde langsam alt. Sie haben einen anständigen Knuff bezogen, Mister. Und das ist alles, was Sie von mir kriegen. Wir haben da drüben im Stadtgefängnis Jungens, die eigentlich auf dem Schlachthof arbeiten sollten. Vielleicht kein schöner Zug von uns, dass wir sie trotzdem beschäftigen, denn das sind keine so netten, sauberen Salonboxer wie unser Dayton hier. Sie haben auch keine 4 Kinder und einen Rosengarten wie Green. Denen machen ganz andere Sachen Spaß im Leben. Was wollen Sie? Man nimmt, was man kriegt, und Arbeitskräfte sind knapp. Fällt Ihnen vielleicht noch irgendwas Komisches ein, was Sie vielleicht sagen würden, wenn Sie sich die Mühe machten?«
»Nicht mit den Handschellen an, Captain.« Selbst die paar Worte zu sagen tat weh.
Er beugte sich weiter auf mich zu und ich roch seinen Schweiß und das Gas der Verdorbenheit. Dann straffte er sich, ging zurück um den Tisch und pflanzte seine kompakten Hinterbacken in den Sessel. Er nahm ein dreieckiges Lineal in die Hand und strich mit dem Daumen über die eine Kante, als sei es ein Messer. Er sah Green an.
»Wo warten Sie noch, Sergeant?«
»Auf Befehle.« Green malmte das Wort heraus, als hasse er den Klang seiner eigenen Stimme. »Muss man Ihnen immer erst alles sagen? Sie sind doch ein Mann mit Erfahrung, steht in den Akten. Ich will haarklein alles wissen, was dieser Mann in den letzten 24 Stunden gemacht hat, vielleicht auch noch länger, aber das jedenfalls zuerst. Ich will Auskunft über jede einzelne Minute. Und zwar will ich das unterschrieben, bezeugt und beglaubigt haben. Ich will es in 2 Stunden. Dann will ich ihn wieder hier haben, sauber, adrett und ohne Spuren. Und noch etwas, Sergeant.
Er machte eine Pause und sah Green mit einem Blick an, unter dem eine frisch gekochte Kartoffel zu Eis hätte erstarren können.
Das nächste Mal, wenn ich einem Verdächtigen ein paar höfliche Fragen stelle, dann will ich nicht, dass Sie dastehen und ein Gesicht machen, wie wenn ich ihm ein Ohr abgerissen hätte.
Jawohl, Sir. Green wandte sich zu mir. Also los, sagte er barsch. Gregorius entblößte die Zähne und bleckte mich an. Sie hätten geputzt werden müssen. Dringend.
Na, kein Sprüchlein zum Abgang mehr, Freundchen?
Gerne, Sir, sagte ich höflich. Es lag vermutlich nicht in Ihrer Absicht, aber Sie haben mir einen Gefallen getan. Mit Unterstützung von Kriminalassistent Dayton. Sie haben mir ein Problem gelöst. Kein Mensch verrät gern einen Freund, aber in Ihre Hände würde ich nicht einmal einen Feind verraten. Sie sind nicht nur ein Gorilla, Sie sind auch unfähig. Sie haben keine Ahnung, wie man eine simple Untersuchung durchführt. Ich balancierte doch schon auf Messers Schneide und Sie hätten mich bloß ein bisschen zu schubsen brauchen, egal nach welcher Seite. Aber Sie mussten sich an mir vergreifen, mir Kaffee ins Gesicht schütten und mich mit den Fäusten bearbeiten, als ich in einer Lage war, wo ich nichts weiter tun konnte, als es hinnehmen. Von jetzt an würde ich Ihnen nicht einmal mehr sagen, wie spät es auf Ihrer eigenen Wanduhr ist.
Aus irgendeinem seltsamen Grund saß er vollkommen still da und ließ mich ausreden. Dann grinste er.
»Sie sind bloß ein kleiner alter Polizistenhasser, Freundchen. Das ist alles, was Sie sind, Sie Schnüffler. Bloß ein kleiner alter Polizistenhasser.«
»Es gibt Orte, wo man die Polizei nicht hasst, Captain. Aber an solchen Orten wären Sie auch nicht Polizist.«
Er ließ sich auch das gefallen. Wahrscheinlich konnte er sich's leisten. Er hatte wohl oft schon Schlimmeres über sich ergehen lassen. Da klingelte das Telefon auf seinem Tisch. Er warf einen Blick darauf und winkte mit dem Finger. Dayton trat beflissen an den Tisch und nahm den Hörer ab.
»Büro Captain Gregorius, Kriminalassistent Dayton?«
Er lauschte. Ein winziges Stirnrunzeln zog seine hübschen Brauen zusammen. Er sagte geschmeidig,
»Einen kleinen Augenblick bitte, Sir.«
Er hielt Gregorius den Hörer hin.
»Commissioner Albright, Sir.«
Gregorius zog eine finstere Grimasse.
»So? Was will der Dreckskerl?«
Er nahm den Hörer, hielt ihn einen Moment und glättete sich das Gesicht.
»Gregorius, Commissioner?«
Er lauschte.
»Ja, er sitzt hier in meinem Büro, Commissioner. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Ist stur. Ist ausgesprochen stur.«
»Wie war das bitte?« Eine wütende Grimasse verzerrte plötzlich sein Gesicht zu dunklen Knoten. Das Blut dunkelte seine Stirn, aber seine Stimme änderte um keinen Bruchteil den Ton. »Wenn das ein direkter Befehl ist, müsste er vom Chef der Kriminalpolizei kommen, Commissioner.«
»Sicher, ich werde mich danach richten, bis die Bestätigung da ist, sicher.
Aber nein, wo denken Sie hin? Kein Mensch hat ihm ein Haar gekrümmt.«
»Jawohl, Sir. Sofort.«
Er legte den Hörer zurück auf die Gabel. Ich hatte den Eindruck, als zittere seine Hand ein wenig. Seine Augen hoben sich, wanderten über mein Gesicht und dann zu Green.
»Nehmen Sie die Handschellen ab«, sagte er tonlos.
Green schloss die Handschellen auf. Ich rieb die Hände gegeneinander und wartete auf das Prickeln der Zirkulation.
»Kommen Sie her!« bellte mich Gregorius an.
Ich rührte mich nicht. Ich stand da und sah ihn an. Auch Green machte keine Bewegung. Eine eisige Pause entstand. Dann kam Gregorius ganz langsam durch den Raum auf mich zu und baute sich vor mir auf. 10 an 10. Er steckte die großen, harten Hände in die Taschen. Er wippte auf den Absätzen.
»Kein Mensch hat ihm ein Haar gekrümmt«, sagte er halblaut, so als spräche er mit sich selbst. Sein Blick war weit weg und ganz ausdruckslos. Sein Mund arbeitete konvulsivisch. Dann spuckte er mir ins Gesicht.
Er trat zurück. Das wäre alles. Danke.
Er drehte sich um und ging zum Fenster. Green machte die Tür wieder auf. Ich ging hindurch und griff nach meinem Taschentuch. Die Zelle Nummer 3 im Schwerverbrechertrakt hat 2 Pritschen im Pullman-Stil übereinander, aber der Block war nicht sehr voll und so hatte ich die Zelle für mich alleine. Im Schwerverbrechertrakt wird man nicht schlecht behandelt. Man kriegt 2 Decken, weder dreckig noch sauber, und eine klumpige Matratze von 2 Zoll Dicke, die auf kreuz und quer gespannten Metallbändern liegt. Es gibt ein Klosett mit Wasserspülung, ein Waschbecken, Papierhandtücher und sandige graue Seife. Der Zellenblock ist sauber und riecht nicht nach Desinfektionsmitteln. Die Kalfakter machen die Arbeit. An Kalfaktern ist nie Mangel. Die Gefängniswärter nehmen einen genau unter die Lupe und sie haben kluge Augen. Wenn man kein Trinker ist oder Psychotiker und nicht verrückt spielt, kann man seine Streichhölzer und Zigaretten behalten. Bis zur Voruntersuchung trägt man seine eigenen Sachen. Danach trägt man den Gefängnisdrillig, ohne Schlips, ohne Gürtel, ohne Schuhbänder. Man sitzt auf der Pritsche und wartet. Es gibt nichts, was man sonst machen könnte. Obwohl immer noch Tageslicht herrschte, war das Deckenlicht an. Auf der Innenseite der Stahltür umgab ein Korb aus Stahlstäben das Guckloch. Das Licht wurde von draußen geregelt. Um 9 Uhr abends ging es aus. Kein Mensch kam durch die Tür oder sprach etwas durch das Gitter. Man konnte bei seiner Zeitungs- oder Zeitschriftenlektüre mitten im Satz sein, ohne auch nur ein Klickgeräusch, ohne jede Vorwarnung. Finsternis. Und dann saß man bis zur sommerlichen Morgendämmerung da, und es blieb einem nichts als zu schlafen, wenn man konnte, als zu rauchen, wenn man etwas zu rauchen hatte, und als zu denken, wenn man etwas zu denken hatte, was einem nicht noch elender machte als das Nichtdenken überhaupt. Im Gefängnis hat der Mensch keine Persönlichkeit. Er stellt nur ein geringfügiges Verwaltungsproblem dar und eine Handvoll kleiner Einträge auf Formblättern. Kein Mensch interessiert sich dafür, wer ihn liebt oder hasst, wie er aussieht, was er mit seinem Leben angefangen hat. Niemand geht auf ihn ein, es sei denn, er macht Ärger. Niemand misshandelt ihn. Es wird nichts weiter von ihm verlangt, als dass er ruhig zur richtigen Zelle geht und ruhig bleibt, wenn er dort ist. Es gibt nichts, wogegen man sich wehren, nichts, worauf man wütend sein könnte. Die Gefängniswärter sind ruhige Männer ohne Feindseligkeit oder Sadismus. Am Ende des Zellenblocks befindet sich vielleicht eine 2. Stahltür, die zum Pranger führt. Das ist ein kleiner Raum, dessen eine Wand aus schwarz gestrichenem Maschendraht besteht. An der Rückwand sieht man lauter waagerechte Linien zur Größenmessung. Zu Häupten Flutlicht. Normalerweise muss man dort am frühen Morgen hinein, kurz bevor der Nachtaufseher Dienstschluss hat. Man steht vor den Messlinien und die Scheinwerfer gleißen auf einen nieder. Und hinter dem Maschendraht ist keinerlei Licht. Aber viele Leute sitzen da draußen, Polizisten, Kriminalbeamte, Bürger, die ausgeraubt oder überfallen oder übers Ohr gehauen oder mit vorgehaltener Pistole aus ihren Autos getrieben oder um ihre gesamten Ersparnisse betrogen worden sind. Man sieht und hört nichts von ihnen. Man hört nur die Stimme des Nachtaufsehers. Man empfängt sie laut und klar. Er schreibt einem sämtliche Bewegungen vor, als wäre man ein dressierter Hund. Er ist müde und ein Zyniker und er hat Routine im Geschäft. Er ist der Regisseur eines Stückes, das in der ganzen Geschichte die längste Laufzeit gehabt hat, ihn aber längst nicht mehr interessiert. Na schön, also jetzt Sie, stehen Sie gerade, ziehen Sie den Bauch ein, das Kinn etwas höher, die Schultern zurück, halten Sie den Kopf gerade, sehen Sie gerade aus, drehen Sie sich links herum, drehen Sie sich rechts herum, Gesicht wieder nach vorn und Hände ausstrecken, Handflächen nach oben, Handflächen nach unten, ziehen Sie die Hemdsärmel zurück, keine sichtbaren Narben, Haar dunkelbraun, etwas grau, Augen braun, Größe 1,84, Gewicht circa 1,90, Name Philipp Marlow, Beruf Privatdetektiv. Tja, hat mich sehr gefreut, Marlow, das wär's dann, der Nächste bitte. Am 3. Tag schloss ein Beamter mitten am Vormittag meine Zelle auf. »Ihr Anwalt ist da, machen Sie Ihren Glimmstängel aus und nicht auf dem Boden.« Ich spülte ihn ins Klosett hinunter. Er brachte mich in den Besucherraum. Ein hochgewachsener, blasser, dunkelhaariger Mann stand da und sah aus dem Fenster. Auf dem Tisch stand eine dicke, braune Aktentasche. Er wandte sich um.
Er wartete, bis die Tür sich schloss, dann setzte er sich auf der anderen Seite neben seiner Aktentasche an den Tisch, einen verkratzten alten Eichentisch, der aus der Arche stammte. Noah hatte ihn gebraucht gekauft. Der Anwalt öffnete ein Zigarettenetui aus gehämmertem Silber, legte es vor sich hin und musterte mich.
»Setzen Sie sich doch, Marlow. Zigarette gefällig?« »Mein Name ist Endicott, Sewell Endicott. Ich bin beauftragt worden, Sie zu vertreten, ohne dass Ihnen irgendwelche Unkosten erwachsen. Ich denke, Sie würden hier ganz gern wieder rauskommen, oder?«
Ich setzte mich und nahm eine von den Zigaretten. Er hielt mir das Feuerzeug hin.
»Nett, Sie wiederzusehen, Mr. Endicott. Wir sind uns schon einmal begegnet, als Sie Oberstaatsanwalt waren.«
Er nickte.
»Ich erinnere mich nicht, aber es ist durchaus möglich.«
Er lächelte schwach. »Der Posten war nicht ganz das Richtige für mich. Ich habe wohl nicht genug vom Tiger in mir.«
»Wer hat Sie geschickt?«
»Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Wenn Sie mich als Anwalt akzeptieren, ist jedenfalls für das Honorar gesorgt.«
»Das bedeutet also wohl, dass Sie ihn haben.« Er starrte mich nur an. Ich zog an der Zigarette. Sie war eins von diesen Dingern mit Filter. Sie schmeckte wie in Watte verpackter Novembernebel.
»Wenn Sie Lennox meinen«, sagte er, »und natürlich meinen Sie den.« »Nein, Sie haben ihn nicht.«
»Weshalb die Geheimnistuerei, Mr. Endicott?«
»Um den Mann, der Sie geschickt hat.«
»Mein Auftraggeber wünscht, anonym zu bleiben. Das ist sein gutes Recht. Akzeptieren Sie mich?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich.
»Wenn Sie Terry nicht haben, warum halten Sie mich dann fest?«
»Kein Mensch hat mich irgendwas gefragt. Kein Mensch ist in meine Nähe gekommen.«
Er runzelte die Stirn und sah auf seine langen, weißen, gepflegten Finger nieder. »Oberstaatsanwalt Springer hat diese Sache persönlich in die Hand genommen. Er war vielleicht zu beschäftigt bisher, um Sie zu befragen, aber Sie haben ein Recht darauf, vor den Haftrichter zu kommen und im Vorverhör vernommen zu werden. Ich kann Sie im Wege des Habeas Corpus auf Kaution herausholen. Sie wissen ja vermutlich, wie das rechtlich läuft.«
»Ich bin unter Mordverdacht eingewiesen.«
Er zuckte ungeduldig die Achseln. »Das ist bloß eine Hausnummer. Ebenso gut hätten Sie auch unter Verlegung nach Pittsburgh registriert werden können oder unter einem Dutzend anderer Rubriken. Worauf Sie vermutlich hinaus wollen, ist Beihilfe nach der Tat. Sie haben doch Lennox irgendwo hingebracht, oder?«
Ich gab keine Antwort. Ich ließ die fade Zigarette auf den Boden fallen und trat mit dem Fuß darauf.
Endicott zuckte wieder die Achseln und runzelte die Stirn. »Also nehmen wir es wenigstens mal an, bloß diskussionshalber. Um Sie wegen Beihilfe ranzukriegen, müsste man Ihnen Vorsatz nachweisen. In diesem Fall würde das bedeuten, Sie hätten gewusst, dass ein Verbrechen begangen worden war und Lennox sich auf der Flucht befand. Das ist beides in jedem Fall kautionsfähig. Natürlich sind Sie ein wichtiger Zeuge, aber als wichtigen Zeugen kann man in diesem Staat einen Mann nicht in Haft halten. Es sei denn auf ausdrücklichen Gerichtsbeschluss hin. Man ist nicht eher ein wichtiger Zeuge, als das Gericht einen dazu erklärt. Aber die Herren Gesetzeshüter finden natürlich immer Mittel und Wege, um zu machen, was sie wollen.«
»Tja«, sagte ich, »ein Kriminalassistent namens Dayton ist mit den Fäusten über mich hergefallen. Ein Captain von der Mordkommission hat eine Tasse Kaffee nach mir geworfen und mir einen Schlag gegen den Hals verpasst, der immerhin so derb war, dass eine Arterie geplatzt ist. Sie können's hier sehen, die Stelle ist immer noch dick geschwollen. Und als ein Anruf von Polizeikommissioner Albright ihn daran hinderte, mich seinem Sonderkommando zu übergeben, hat er mir ins Gesicht gespuckt. Sie haben ganz recht, Mr. Endicott. Die Herren Rechtspfleger können immer machen, was sie wollen.«
Er sah ziemlich ostentativ auf seine Armbanduhr. »Also wollen Sie auf Kaution heraus oder nicht?«
»Danke, ich glaube nicht. Wer auf Kaution freikommt, ist in den Augen der Öffentlichkeit schon halb schuldig. Wenn er später ungeschoren davonkommt, hat er eben einen smarten Anwalt gehabt.«
»Es ist doch Quatsch«, sagte er ungeduldig.
»Okay, mag es Quatsch sein. Ich mache eben manchmal Quatsch. Sonst säße ich nicht hier. Wenn Sie in Verbindung mit Lennox sind, dann richten Sie ihm aus, er soll aufhören, sich wegen mir Gedanken zu machen. Ich bin nicht seinetwegen hier. Ich habe mir das ganz allein selber eingebrockt. Ich beklage mich durchaus nicht. Es fällt unter Berufsrisiko. Ich bin in einer Branche, wo die Leute zu mir kommen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Große Schwierigkeiten, kleine Schwierigkeiten. Immer aber solche, mit denen sie zu den Bullen nicht gehen wollen.
Wie lange würden Sie wohl noch kommen, wenn jeder hergelaufene Kinnhacker mit Polizeimarke mich so weit brächte, dass mir die Hose mit Grundeis geht?«
»Ich verstehe Ihren Standpunkt«, sagte er langsam, »aber in einer Hinsicht darf ich Sie doch korrigieren. Ich stehe nicht in Verbindung mit Lennox. Ich kenne ihn überhaupt kaum. Ich bin Justizbeamter wie alle Anwälte. Wenn ich Kenntnis davon hätte, wo Lennox sich aufhält, könnte ich diese Information dem Oberstaatsanwalt nicht vorenthalten. Das Äußerste, was ich erreichen ließe, wäre eine Vereinbarung, ihn zu bestimmter Zeit an bestimmtem Ort auszuliefern, nachdem ich ein Gespräch mit ihm gehabt hätte.«
»Kein Mensch sonst würde sich die Mühe machen, Sie herzuschicken, um mir zu helfen.«
»Wollen Sie damit sagen, dass ich Sie belüge?«
Er langte nieder, um seinen Zigarettenstummel an der Unterseite des Tisches auszureiben. »Ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie aus Virginia sind, Mr. Endicott. Hierzulande haben wir in Bezug auf die Virginia so etwas wie einen historischen Komplex. Wir halten Sie für die Blüte südstaatlicher Ritterlichkeit und Ehrenhaftigkeit.« Er lächelte. »Das war hübsch gesagt. Ich wünschte nur, es wäre auch wahr, aber wir vergeuden die Zeit. Wenn Sie auch nur einen Funken Verstand gehabt hätten, dann hätten Sie der Polizei erzählt, Lennox wäre Ihnen seit einer Woche nicht mehr vor die Augen gekommen. Das hätte ja nicht unbedingt wahr sein müssen. Unter Eid hätten Sie immer noch den wirklichen Hergang erzählen können. Es gibt kein Gesetz, das verbietet, die Bullen anzulügen. Die erwarten das direkt. Sie fühlen sich viel wohler, wenn man sie anlügt, als wenn man sich weigert, überhaupt mit ihnen zu reden. Da fühlen Sie Ihre Autorität herausgefordert. Was erwarten Sie sich eigentlich davon?«
Ich gab keine Antwort. Ich wusste tatsächlich keine Antwort darauf. Er stand auf, griff nach seinem Hut, klappte sein Zigarettenetui zu und steckte es in die Tasche.
»Sie mussten einfach den starken Mann markieren«, sagte er kalt. »Auf Ihre Rechte pochen, vom Gesetz reden. Wie kann man nur so naiv sein, Marlowe? Ein Mann wie Sie, der doch wohl wissen dürfte, wo es lang geht. Das Gesetz ist nicht die Gerechtigkeit. Es ist ein sehr unvollkommener Mechanismus. Wenn Sie genau die richtigen Knöpfe drücken und außerdem noch ein bisschen Glück haben, dann kommt vielleicht Gerechtigkeit dabei heraus. Mehr als ein Mechanismus hat das Gesetz auch niemals sein sollen.«
»Sie sind offenbar nicht in der Stimmung, sich helfen zu lassen.« »Also werde ich mich von dannen machen. Sie können mich ja verständigen, wenn Sie sich's anders überlegen.« »Ich werde noch einen oder zwei Tage durchhalten. Wenn Sie Terry erwischen, kräht kein Hahn mehr danach, wie er anfangs davonkommen konnte. Was dann ausschließlich interessiert, ist der Zirkus, den man mit dem Prozess machen kann. Der Mord an Mr. Harland Potters Tochter ist Schlagzeilenstoff für das ganze Land. Ein Blender wie Springer könnte sich auf die Tour glatt in den Sessel des Generalstaatsanwalts schwingen und von da in den des Gouverneurs und von da dann...« Ich brach ab und ließ den Rest in der Luft hängen. Endicott lächelte, ein langsames, spöttisches Lächeln. »Ich glaube, Sie wissen nicht allzu viel von Mr. Harland Potter«, sagte er. »Und wenn Sie Lennox nicht erwischen, werden Sie gar nicht wissen wollen, wie er davongekommen ist, Mr. Endicott. Sie werden bloß den Wunsch haben, die ganze Sache so rasch wie möglich zu vergessen.«
»Alles schon durchgerechnet, was, Marlowe?«
»Ich hatte ja Zeit dazu.« Er öffnete die Tür und ging hinaus. Dann kam ein Wärter herein und brachte mich zurück nach Zelle 3 im Schwerverbrechertrakt.
»Sie werden wohl nicht mehr lange bei uns bleiben, wenn Sie Endicott haben«, sagte er leutselig, als er mich einschloss.
Ich sagte, ich hoffte, er hätte recht. Der Wärter von der frühen Nachtschicht war ein großer, blonder Bursche mit fleischigen Schultern und einem freundlichen Grinsen. Er stand in den mittleren Jahren und hatte das Stadium, wo man noch Mitleid empfindet oder sich aufregt, längst hinter sich. Er wollte seinen 8-Stunden-Dienst möglichst glatt über die Bühne bringen, und er sah so aus, wie wenn bei ihm auch so ziemlich alles glatt ginge. Er schloss meine Tür auf. »Gesellschaft für Sie, ein Bursche vom Büro des Oberstaatsanwalts. Noch nicht geschlafen, was?«
»Für mich noch ein bisschen früh. Wie viel Uhr haben wir denn?«
22:14. Er stand unter der Tür und musterte die Zelle. Eine Decke war über die Pritsche gebreitet, eine zu einem Kissen zusammengelegt. Im Abfalleimer lagen ein paar gebrauchte Papiertaschentücher und auf dem Rand des Waschbeckens stand eine dünne Rolle Klopapier. Er nickte beifällig. »Irgendwas Persönliches hier?« Bloß ich. Er ließ die Zellentür offen. Wir gingen durch einen ruhigen Flurgang zum Fahrstuhl und fuhren hinunter zur Anmeldung. Ein fetter Mann im grauen Anzug stand neben dem Tisch dort und rauchte eine Maiskolbenpfeife. Seine Fingernägel waren dreckig und er roch. »Spranklin vom Büro des Oberstaatsanwalts«, sagte er mit ruppiger Stimme zu mir. »Mr. Grants will Sie oben haben.« Er langte sich hinter die Hüfte und brachte ein paar Armbänder zum Vorschein. »Probieren wir mal, ob die passen.« Der Gefängniswärter und der Schreiber von der Anmeldung grinsten ihm belustigt ins Gesicht. »Was ist los, Sprank? Bange, dass er Sie im Fahrstuhl aufs Kreuz legt?« »Ich will keinen Ärger«, kraulte er. »Mir ist mal einer ausgebrochen, da haben Sie mich fertig gemacht. Gehen wir, mein Junge.« Der Schreiber schob ihm ein Formular hin und er zeichnete mit einem Schnörkel ab. »Ich gehe nie ein unnötiges Risiko ein«, sagte er. »In dieser Stadt weiß man nie, was einem alles noch blühen kann.« Ein Funkstreifenbulle lieferte einen Betrunkenen ein mit einem blutigen Ohr. Wir gingen zum Fahrstuhl. »Sie stecken in der Klemme, mein Junge«, sagte Spranklin im Fahrstuhl zu mir. »Ziemlich bös in der Klemme.« Es schien ihm eine vage Genugtuung zu bereiten. »In dieser Stadt kann's einen ganz schön erwischen.« Der Fahrstuhlführer wandte den Kopf und blinzelte mir zu. Ich grinste. »Machen Sie ja keine Zicken, mein Junge«, belehrte mich Spranklin streng. »Ich hab schon mal einen erschossen, der wollte ausbrechen, da haben Sie mich fertig gemacht.« »Sie kriegen wohl immer was ab, ob Sie kommen oder gehen, stimmt's?« Er dachte darüber nach. »Tja«, sagte er, »so oder so, man wird fertig gemacht. Eine ruppige Stadt. Keiner nimmt Rücksicht.« Wir stiegen aus und durchschritten die Doppeltüren der Oberstaatsanwaltschaft. Die Telefonzentrale lag still, die Leitungen waren für die Nacht umgesteckt. Niemand saß auf den Wartestühlen, in ein paar Büros brannte noch Licht. Spranklin öffnete die Tür eines kleinen, erleuchteten Zimmers, das einen Schreibtisch enthielt, einen Aktenschrank, einen oder zwei harte Stühle und einen untersetzten Mann mit hartem Kinn und stumpfsinnigen Augen. Sein Gesicht war rot und er schob gerade irgendetwas vor sich in die Schreibtischschublade. »Können Sie nicht anklopfen?« bellte er Spranklin an. »Entschuldigung, Mr. Grants«, sagte Spranklin beflissen. »Ich war in Gedanken wegen dem Häftling.« Er schob mich in das Büro. »Soll ich ihm vielleicht die Handschellen abnehmen, Mr. Grants?« »Ich weiß nicht, warum Sie ihm die überhaupt angelegt haben«, sagte Grants säuerlich. Er sah Spranklin zu, wie er das Eisen an meinem Handgelenk aufschloss. Er hatte den Schlüssel an einem Bund von der Größe einer Pampelmuse, und es machte ihm Mühe, ihn zu finden. »Okay, schweren Sie ab«, sagte Grants. »Aber warten Sie draußen, dass Sie ihn dann zurückschaffen können.« »Eigentlich habe ich jetzt dienstfrei, Mr. Grants.« »Sie haben dienstfrei, wenn ich sage, dass Sie dienstfrei haben.« Spranklin lief rot an und quetschte seinen fetten Hintern durch die Tür hinaus. Grants sah ihm ingrimmig nach, dann wandte er mir, als die Tür sich schloss, denselben Blick zu. Ich zog mir einen Stuhl heran und setzte mich. »Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie sich setzen sollen«, bellte Grants. Ich zog eine einzelne Zigarette aus der Tasche und steckte sie mir in den Mund. »Und ich habe auch nicht gesagt, dass Sie rauchen können«, brüllte Grants. »Im Zellenblock kann ich rauchen, weshalb nicht hier?« »Weil das hier mein Büro ist. Hier bestimme ich.« Ein roher Whisky-Geruch kam über den Tisch zu mir herüber. »Nehmen Sie doch nur einen zur Brust«, sagte ich. »Das regt Sie wieder ab. Sie sind ja praktisch unterbrochen worden, als wir reinkamen.« Sein Rücken prallte hart gegen die Lehne seines Stuhls. Sein Gesicht wurde dunkelrot. Ich riss ein Streichholz an und gab mir Feuer. Nach einer langen Minute sagte Grants sanft, »Okay, Sie Dickkopf, Sie wollen wohl den starken Mann spielen, was? Soll ich Ihnen mal was sagen? Hier rein kommen Sie in allen möglichen Größen und Haltungen. Aber raus gehen Sie alle in derselben Größe. Ganz klein und in derselben Haltung. Krumm und hässlich.« »Weswegen haben Sie mich sprechen wollen, Mr. Grants?«
Und lassen Sie sich durch mich nicht stören, wenn Ihnen danach ist, nach der Flasche da zu greifen. Ich bin selber ein Bursche, der gerne einen Schluck nimmt, wenn er müde ist und nervös und überarbeitet.
Sie scheinen ja nicht besonders beeindruckt zu sein von dem Schlamassel, in dem Sie sitzen.
Ich wüsste gar nicht, in welchem Schlamassel ich sitzen sollte.
Na, das werden wir schnell heraushaben. Erst einmal will ich eine schöne, runde, vollständige Aussage von Ihnen.
Er hieb mit dem Finger nach einem Tonbandgerät, das auf einem Gestell neben seinem Schreibtisch stand. Wir nehmen das jetzt einfach auf und lassen es morgen abschreiben. Wenn der Gefängnisdirektor mit Ihrer Aussage zufrieden ist, entlässt er Sie vielleicht gegen das Versprechen, in der Stadt zu bleiben. Fangen wir also an. Er schaltete das Bandgerät ein. Seine Stimme war kalt, entschieden und so widerlich wie seine routinierte Gewissheit, die Sache zu schaffen. Aber seine rechte Hand wurde immer wieder von der Schreibtischschublade angezogen. Er war noch zu jung, um Äderchen an der Nase haben zu dürfen, aber er hatte sie, und das Weiß seiner Augen war von übler Färbung.
»Ich hab das allmählich derart satt«, sagte ich.
»Was haben Sie satt?« schnappte er. Harte kleine Männer in harten kleinen Büros, die harte kleine Redensarten von sich geben, wo nichts dahinter ist. Ich habe jetzt 56 Stunden im Schwerverbrechertrakt gesessen. Kein Mensch hat mich darum geschubst. Kein Mensch hat mir beweisen wollen, dass er ein zäher Kerl ist. Das brauchten die gar nicht. Sie haben's auf Eis liegen, für den Fall, dass es gebraucht wird. Und warum habe ich da gesessen? Ich bin auf Verdacht eingeliefert worden. Was ist denn das für ein Gesetz, verdammt normal? Dass einen Mann unter die Schwerverbrecher bringt, bloß weil er irgendeinem Bullen auf irgendeine Frage keine Antwort gegeben hat. Welchen Beweis hatte der Bulle denn? Eine Telefonnummer auf einem Block. Und was bewies er damit, dass er mich einlochte? Einen Dreck. Außer der Tatsache, dass er die Macht hatte, es zu tun. Jetzt kommen Sie mir mit der gleichen Masche. Wollen mir vormachen, was für eine Menge Macht Sie in dieser Zigarrenkiste, die Sie Ihr Büro nennen, angesammelt haben. Sie schicken diesen verängstigten Babysitter bei Nacht und Nebel rüber, um mich herzubringen. Glauben Sie vielleicht, bloß weil ich 56 Stunden lang mit meinen Gedanken allein gewesen bin, ist mein Gehirn zu Brei geworden? Er saß da, hörte zu und sah mich an. Dann grinste er säuerlich. »Ganz nette Ansprache«, sagte er. »Jetzt haben Sie sich den Kram von der Seele geredet und wir können mit Ihrer Aussage anfangen. Wollen Sie auf spezielle Fragen antworten oder einfach erzählen, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist?«
»Ich habe zu den Vögeln geredet«, sagte ich, »bloß um zu hören, wie der Wind weht. Ich mache keinerlei Aussage. Sie sind Jurist und wissen, dass ich dazu nicht verpflichtet bin.«
»Das ist richtig«, sagte er kühl. »Ich kenne das Gesetz. Ich weiß, wie die Polizei arbeitet. Ich biete Ihnen eine Chance, sich zu entlasten. Wenn Sie das nicht wollen, ist mir auch recht. Ich kann Sie morgen früh um 10 vor den Haftrichter bringen und ein Vorverhör für Sie ansetzen lassen. Vielleicht kriegen Sie Kaution, obwohl ich dagegen stimmen werde. Aber wenn es klappt, dann kommen Sie nicht billig davon. Es wird Sie eine schöne Stange kosten. Auf die Art könnten wir es auch machen.«
Er sah auf ein Blatt Papier nieder, das auf seinem Schreibtisch lag, las es und drehte es um.
»Wie soll denn die Anklage lauten?«, fragte ich ihn.
»Paragraph 32, Beihilfe nach der Tat, ein Verbrechen. Darauf steht bis zu 5 Jahre Quentin.«
»Fangen Sie lieber erst mal Lennox«, sagte ich vorsichtig.
Grants hatte irgendetwas in der Hand, und ich spürte das an seinem Verhalten. Ich wusste nicht, wie viel es war, aber irgendetwas hatte er auf jeden Fall. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, nahm einen Bleistift und quirlte ihn langsam zwischen den Handflächen. Dann lächelte er. Die Sache machte ihm Spaß.
»Lennox ist schwer zu verstecken, Marlowe. Bei den meisten Leuten braucht man ein Foto, und zwar ein gutes, scharfes Foto, aber nicht bei einem Burschen, der die eine Gesichtsseite voller Narben hat, mal ganz abgesehen von seinem weißen Haar, nachdem er noch keine 35 Jahre alt ist. Wir haben 4 Zeugen. Vielleicht wären es noch mehr.«
»Zeugen wofür?« Ich spürte auf einmal einen bitteren Geschmack im Mund, wie die Galle, als Captain Gregorius mich geschlagen hatte. Das erinnerte mich daran, dass mein Hals immer noch empfindlich war und geschwollen. Ich rieb die Stelle behutsam.
»Seien Sie nicht so stur, Marlow. Ein Richter vom Oberlandesgericht San Diego und seine Frau haben zufällig ihren Sohn und ihre Schwiegertochter ans Flugzeug gebracht, nämlich an eben jenes Flugzeug.
Alle vier haben Lennox gesehen und die Frau des Richters sah auch den Wagen, in dem er kam. Und wer mit ihm kam in dem Wagen? Na, möchten Sie nicht doch vielleicht beichten?
»Das ist ja eine schöne Geschichte«, sagte ich. »Wie sind Sie denn an die herangekommen?«
»Sonderdurchsage über Radio und Fernsehen. Eine volle Beschreibung, mehr brauchte es nicht. Der Richter rief sofort an.«
»Klingt gut«, sagte ich abwägend. »Aber ein bisschen mehr ist ja denn doch nötig, Grenz. Sie müssen ihn schnappen und beweisen, dass er einen Mord begangen hat. Und dann müssen Sie beweisen, dass ich davon wusste.«
Ich starrte ihn an. Er zog eine kleine Spielerei mit Papieren ab. Dann drehte er sich in seinem Stuhl, warf einen Blick nach seiner Flasche und musste eine ganze Menge Willenskraft aufwenden, um nicht danach zu greifen. »Vielleicht möchten Sie gern das ganze Libretto kennenlernen«, sagte er plötzlich mit einem schlierigen Seitenblick. »Na schön, Sie Schlauberger, bloß um Ihnen zu zeigen, dass ich Sie nicht auf den Arm nehme. Hier ist es.« Ich beugte mich über seinen Schreibtisch und er dachte, ich hätte es auf seine Flasche abgesehen. Er grapschte sie mir weg und tat sie in die Schublade zurück. Ich wollte nur eine Kippe in seinen Aschenbecher werfen. Ich lehnte mich wieder nach hinten und zündete mir einen neuen Glimmstängel an. Er sprach sehr rasch. »Lennox verließ die Maschine in Mazatlan. Das ist ein Luftlinienknotenpunkt mit einer Stadt von etwa 35.000. Er verschwand dort für 2 oder 3 Stunden. Dann tauchte ein hochgewachsener Mann auf, mit schwarzem Haar, dunkler Haut und einem Haufen Narben, die offenbar von einem Messer herrührten, und buchte unter dem Namen Silvano Rodriguez nach Torreón. Sein Spanisch war gut, aber nicht gut genug für einen Mann seines Namens. Er war auch ein bisschen zu hochgewachsen für einen Mexikaner mit so dunkler Haut. Der Pilot erstattete Meldung über ihn. Die Polizei war zu langsam in Torreón. Mexikanische Polizisten bewegen sich nicht gerade wie die Meteore. Was sie noch am besten können, ist Leute erschießen. Als sie endlich in Gang gekommen waren, hatte der Mann schon ein Flugzeug gechartert und war nach einer kleinen Bergstadt namens Otatoclan geflogen, einer Schmalspur-Sommerfrische mit einem See. Der Pilot des Charterflugzeugs war als Bomberpilot in Texas ausgebildet worden. Er sprach gut Englisch. Lennox tat so, als verstünde er kein Wort von dem, was er sagte. »Wenn es Lennox war«, schaltete ich ein. »Nur Geduld, alter Freund, es war schon Lennox.« »Okay. Er steigt also in Otatoclan aus und trägt sich im Hotel dort ein, diesmal als Mario de Serva. Er hatte eine Kanone bei sich, eine Mauser 765, was in Mexiko natürlich nicht allzu viel zu besagen hat. Aber der Charterpilot hatte so das Gefühl, als wäre der Bursche nicht ganz koscher. Also redete er mal kurz mit der einheimischen Polizei. Sie stellten Lennox unter Bewachung. Sie zogen ein paar Erkundigungen in Mexico City ein und dann rückten sie an. Grenz klaubte sich ein Lineal vom Tisch und sah wie durch ein Visier daran entlang. Ich sagte, ein schlauer Junge, Ihr Charterpilot, und wirklich reizend zu seinen Kunden. Die Geschichte stinkt.« Er sah jäh zu mir auf. »Was wir wollen«, sagte er trocken, »ist ein rascher, glatter Prozess. Wir plädieren auf Mord zweiten Grades. Totschlag im Affekt, das genügt uns. Es gibt da ein paar Aspekte, auf die wir uns lieber nicht näher einlassen. Schließlich ist die Familie ganz hübsch einflussreich. Sie meinen Harlan Potter«, er nickte knapp. »Wenn Sie mich fragen, ist das Ganze eine ausgemachte Schnapsidee. Springer könnte einen Mordsreibach damit machen. Es ist praktisch alles drin. Sex, Skandal, Geld, schöne, untreue Ehefrau, der Mann, verwundeter Kriegsheld. Da hat er ja wohl die Narben her, zum Teufel nochmal. Das gäbe doch auf Wochen Stoff für die Titelseiten. Der letzte Tagedieb im Lande würde es verschlingen. Und was machen wir? Wir gehen mit dem Schwamm drüber.« Er zuckte die Achseln. »Okay, wenn's der Chef so haben will, ist das seine Sache. Kriege ich jetzt die Aussage?« Er drehte sich nach dem Aufnahmeapparat um, der die ganze Zeit sanft vor sich hingesummt hatte. Das Lämpchen vorn war an. »Stellen Sie ab«, sagte ich. Er schwang sich herum und warf mir einen giftigen Blick zu. »Fühlen Sie sich so wohl im Gefängnis?«
»Es ist gar nicht so schlecht da. Man trifft nicht gerade die allerbesten Leute, aber wer will das auch schon?«
»Jetzt seien Sie mal vernünftig, Grenz. Sie versuchen die ganze Zeit, einen Spitzel aus mir zu machen. Vielleicht bin ich ja ein Dickkopf, vielleicht sogar sentimental, aber ich denke auch praktisch. Nehmen wir mal an, Sie haben mal einen Privatdetektiv nötig.
Ja, ja, ich weiß, wie eklig Ihnen der Gedanke wäre. Aber nehmen wir spaßeshalber mal an, Sie sind in einer Lage, wo das Ihr einziger Ausweg ist. Würden Sie dann einen wollen, der seine Freunde bespitzelt und verrät? Er starrte mich voller Hass an. Und noch ein paar Punkte mehr. Fällt Ihnen gar nicht auf, dass Lennox' Fluchttaktik eigentlich ein bisschen arg durchsichtig war? Wenn er sich unbedingt schnappen lassen wollte, hätte er sich den ganzen Zauber sparen können. Wollte er sich aber nicht schnappen lassen, dann hatte er Grips genug, sich in Mexiko nicht gerade als Mexikaner zu verkleiden. Und das hieße? Jetzt knurrte mich Grenz förmlich an. Das heißt, dass Sie mir unter Umständen hier einen Wein eingeschenkt haben, der direkt aus Ihrer Wasserleitung stammt. Das ist weder einen Rodriguez mit gefärbtem Haar, noch einen Mario de Serva in Otatoclan gegeben hat und dass Sie kein bisschen mehr darüber wissen, wo Lennox steckt, als wo Schwarzbart der Seeräuber seinen Schatz vergraben hat. Er holte sich seine Flasche wieder heraus. Er goss sich einen Schuss ein und kippte ihn so flink wie vorhin herunter. Langsam entspannte er sich. Er drehte sich in seinem Stuhl und schaltete den Aufnahmeapparat ab. »Sie hätte ich gern im Gerichtssaal vor mir gehabt«, sagte er knirschend. »Sie sind genau der Typ Schlaumeier, den ich gern in die Mangel nehme. Dieser Flecken wird Ihnen noch lange, lange auf der Weste sitzen, mein schöner Freund. Sie werden damit rumlaufen und damit essen und damit schlafen. Und das nächste Mal, wenn Sie auch nur ein ganz klein bisschen über die Stränge schlagen, werden Sie damit baden gehen und ersaufen. Im Moment jetzt muss ich etwas tun, was mir den Magen umdreht.« Er klaubte auf seinem Tisch und zog das umgedrehte Papier zu sich her, wandte es um und setzte seine Unterschrift darunter. Man kann immer merken, wenn jemand seinen eigenen Namen schreibt. Er tut es mit einer ganz bestimmten Bewegung. Dann stand er auf, marschierte um den Schreibtisch herum, stieß die Tür seines Schuhkartons auf und brüllte nach Spranklin. Der fette Mann kam herein und mit ihm ein Schwall Körpergeruch. Grenz gab ihm das Papier. »Ich habe da eben Ihren Entlassungsschein unterschrieben«, sagte er. »Ich stehe im öffentlichen Dienst und da hat man manchmal unangenehme Pflichten. Würde es Sie interessieren, warum ich unterschrieben habe?« Ich stand auf. »Wenn Sie es mir sagen wollen?« »Der Fall Lennox ist abgeschlossen, mein Herr. Es gibt keinen Fall Lennox mehr. Heute Nachmittag hat er in seinem Hotelzimmer ein volles Geständnis niedergeschrieben und sich erschossen. In Otatoclan, ganz wie ich sagte.« Ich stand da, den Blick im Nichts. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass Grant sich langsam zurückzog, wie wenn er dächte, ich könnte vielleicht über ihn herfallen. Einen Moment lang muss ich ziemlich garstig ausgesehen haben. Dann war er wieder hinter seinem Schreibtisch und Spranklin hatte nach meinem Arm gegrapscht. »Kommen Sie doch, kommen Sie«, sagte er mit fast bettelnder Stimme. Ab und zu freut sich der Mensch, wenn er abends nach Hause kann. Ich ging hinaus mit ihm und schloss die Tür. Ich schloss sie still, wie die Tür eines Zimmers, in dem gerade jemand gestorben ist. Ich kramte den Durchschlag meines Eigentumsscheins hervor, händigte ihn aus und quittierte auf dem Original. Ich packte meine Habseligkeiten wieder in die Taschen. Es war noch ein Mann da. Er hing lässig über dem Ende des Anmeldetisches, und als ich mich abwandte, richtete er sich auf und sprach mich an. Er war etwa 1,90 groß und so dünn wie ein Draht. »Brauchen Sie jemand, der Sie nach Hause fährt?« In dem öden Licht wirkte er jung, alt, müde und zynisch, aber wie ein Gauner sah er nicht aus. »Für wie viel?« »Gratis, ich bin Lonnie Morgan vom Journal. Ich will mich sowieso grad verdrücken.« »Ah, Polizeireporter«, sagte ich. »Bloß diese Woche. Eigentlich habe ich die Sparte Lokalpolitik.« »Ich wohne in Laurel Canyon draußen«, sagte ich. »Setzen Sie mich einfach irgendwo ab.« »Herholen tun Sie einen«, sagte er. »Aber wie man wieder nach Hause kommt, ist Ihnen Schnuppe. Dieser Fall interessiert mich, obwohl ich irgendwie eine Gänsehaut dabei habe.« »Wie es aussieht, gibt es gar keinen Fall mehr«, sagte ich.
Terry Lennox hat sich heute Nachmittag erschossen.
Sagen Sie wenigstens.
Sagen Sie.
Wie günstig, sagte Lonnie Morgan und blickte starr geradeaus durch die Windschutzscheibe. Das hilft Ihnen, Ihre Mauer zu bauen.
Welche Mauer?
Irgendwer baut an einer Mauer um den ganzen Fall Lennox, Marlow. So helle sind Sie doch auch, dass Sie das sehen, oder? Das Spiel läuft ganz anders, als nach allem, was drinsteckt, zu erwarten wäre. Der Oberstaatsanwalt ist heute Abend nach Washington abgereist. Irgendeine Tagung oder was. Da hat er den fettesten Happen Publicity, den es seit Jahren für ihn gegeben hat, direkt auf dem Teller. Und was macht er? Er steht auf und macht eine Reise. Warum?
Mich dürfen Sie da nicht fragen, ich war auf Eis gelegt.
Weil jemand dafür gesorgt hat, dass es sich lohnt für ihn. Darum.
Ich meine nicht irgendwas Plumpes wie etwa einen Schuhkarton voll Geld.
Jemand hat ihm was Wichtiges versprochen und von den Leuten, die mit dem Fall zu tun haben, ist nur ein einziger zu sowas in der Lage, der Vater des Mädchens.
Ich lehnte den Kopf zurück in eine Ecke des Wagens.
Klingt ein bisschen unwahrscheinlich, sagte ich. Was ist mit der Presse?
Harlan Potter besitzt ein paar Zeitungen, sicher, aber wie sieht's bei der Konkurrenz aus?
Er warf mir einen kurzen, amüsierten Blick zu und konzentrierte sich dann wieder aufs Fahren.
Sind Sie je bei der Zeitung gewesen?
Nein.
Wer Zeitungen besitzt und verlegt, ist ein reicher Mann. Reiche Männer aber gehören alle zum selben Club.
Sicher, es gibt schon Konkurrenz.
Harten, zähen Wettkampf um Auflage, Sensationsnachrichten, Exklusivberichte.
Aber bloß so lange, wie dergleichen nicht dem Prestige, den Privilegien und der Position der Besitzer gefährlich wird. Kommt's mal so weit, plumps fällt die Klappe. Im Fall Lennox, mein Freund, ist die Klappe endgültig gefallen.
Wollen Sie damit sagen, die ganze Sache ist ein abgekartetes Spiel?
Er verzog sardonisch den Mund. Könnte sogar sein, dass jemand Lennox beim Selbstmord ein bisschen geholfen hat. Kleine Widersetzlichkeit bei der Verhaftung. Mexikanischen Bullen juckt doch der Abzugsfinger ziemlich schnell. Wenn Sie vielleicht Lust auf eine kleine Wette haben, kriegen Sie von mir jede Vorgabe, dass kein Mensch mehr dazu kommt, die Schusslöcher zu zählen.
Ich glaube nicht, dass Sie recht haben, sagte ich. Terry Lennox war mir nicht ganz unbekannt. Er hat sich schon vor langer Zeit abgeschrieben. Wenn Sie ihn lebendig erwischt hätten, dann wär's ihm egal gewesen. Dann hätte er Sie machen lassen. Auf mehr als Totschlag wär's nicht hinausgelaufen.
Lonnie Morgan schüttelte den Kopf.
Ich wusste, was er sagen wollte, und er sagte es auch.
Kein Gedanke dran. Wenn er sie erschossen hätte oder er einfach den Schädel eingeschlagen, dann vielleicht, ja.
Aber so war doch zu viel Brutalität dabei.
Ihr Gesicht war zu Brei gedroschen. Mord zweiten Grades wäre das Beste, was für ihn rausspringen könnte, und selbst das gäbe da noch mächtigen Stunk.
Ich sagte, Sie könnten recht haben. Er sah mich wieder an.
»Sie sagten doch, Sie kannten den Burschen. Beißen Sie auf die Geschichte an?«
»Ich bin müde. Ich bin nicht mehr in Denkerlaune heute Abend.«
Es entstand eine lange Pause. Dann sagte Lonnie Morgan ruhig, »Wenn ich ein richtiger Schlaukopf wäre, statt bloß ein Zeilenschreiber von der Zeitung, dann käme ich vielleicht auf den Gedanken, dass er sie überhaupt nicht umgebracht hat.«
»Wäre ein Gedanke.«
Er steckte sich eine Zigarette in den Mund und gab sich Feuer, indem er ein Streichholz am Armaturenbrett anstrich. Er rauchte schweigend, ein starres Stirnrunzeln über dem dünnen Gesicht. Wir erreichten Laurel Canyon und ich sagte ihm, wo er vom Boulevard abbiegen musste und wo dann wieder in meine Straße. Sein Wagen schoss den Hügel hinauf und hielt am Fuß meiner Rotholztreppe. Ich stieg aus. »Danke fürs Herfahren morgen.« »Kommen Sie noch auf einen Drink mit rein?«
»Lieber ein andermal, ich könnte mir denken, dass Sie jetzt ganz gern auch allein sind.«
Ich schloss die Wagentür, er wendete und fuhr davon den Hügel hinunter. Als die Schlusslichter um die Ecke verschwanden, stieg ich die Treppe hinauf, hob ein paar Zeitungen auf und ließ mich in das leere Haus. Ich machte alle Lampen an und öffnete sämtliche Fenster. Die Wohnung war stickig und muffig. Ich kochte mir einen Kaffee und trank ihn und holte die 500er aus der Kaffeedose. Die waren fest zusammengerollt und an der Seite tief in den Kaffee geschoben. Ich ging auf und ab, eine Tasse Kaffee in der Hand, schaltete den Fernseher ein, schaltete ihn ab, setzte mich, stand auf und setzte mich wieder. Ich überflog die Zeitungen, die sich vor der Haustür angesammelt hatten. Der Fall Lennox war zuerst ganz groß rausgekommen, seit jenem Morgen aber unauffällig in den Lokalteil verschwunden, eine Sache zweiten Ranges. Das ganze Zeug hatte ich schon gesehen im Gefängnis, aber ich las und besaß nur noch einmal mit ganz anderen Augen. Es sagte mir nichts weiter, als dass ein reiches und schönes Mädchen ermordet und die Presse von der Sache praktisch ausgeschlossen worden war. Also hatte sich der Einflussreichtum schon sehr bald ausgewirkt. Die Jungens von der Polizeireportage hatten bestimmt mit den Zähnen geknirscht, aber sie hatten vergeblich geknirscht. Die Rechnung ging auf. Wenn Terry noch in derselben Nacht, wo sie getötet worden war, mit seinem Schwiegervater in Pasadena gesprochen hatte, dann war vermutlich bereits ein Dutzend Wächter auf dem Grundstück gewesen, noch ehe die Polizei überhaupt benachrichtigt worden war. Aber etwas war dabei, was ganz und gar nicht aufging. Die Art und Weise, in der sie erschlagen worden war. Dass Terry das so getan hätte, konnte mir keiner verkaufen.
Ich machte die Lampen aus und setzte mich an ein offenes Fenster. Draußen in einem Gebüsch probierte eine Spottdrossel ein paar Triller und bewunderte sich selbst, bevor sie sich zur Ruhe begab. Lonnie Morgan vom Journal hatte es richtig bemerkt. Wie günstig. Wenn Terry Lennox seine Frau getötet hatte, so war das schön und gut. Es bestand keine Notwendigkeit, ihn vor ein Gericht zu stellen und all die unangenehmen Einzelheiten ans Tageslicht zu bringen. Hatte er sie aber nicht getötet, so war das auch schön und gut. Nichts eignet sich besser zum Sündenbock als ein Toter. Er kann nie mehr widersprechen.